This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind mal wieder im Nerd-Bereich unterwegs, es wird wieder Zeit. Wir wollen heute über Thor Love and Thunder Thor 4 sprechen. Und dazu habe ich mir wieder meinen Lieblings-Nerd und guten Freund dazugeholt, den Indy Jackson. Hallo Indy.
Hallo Volker, freut mich wieder dabei sein zu dürfen und ich hoffe, dass wir ganz interessant über Thor Love and Thunder sprechen können.
Ich bin unheimlich gespannt. Wir haben uns ja natürlich schon mal so ein bisschen ausgetauscht, aber so ein bisschen auf die Details zu gehen, was wir da für einzelne Meinungen haben. Für alle Zuhörer, wie gewohnt, hier ist komplettes Spoiler-Territorium. Das heißt, wir reden offen über alles, was wir hier so im Film gesehen haben, mit komplett Handlungsspoilern, mit Post-Credit-Spoilern. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, den ihr erst gucken wollt, hört euch den Podcast danach an. Wenn ihr ihn eh nicht gucken wollt, dann könnt ihr jetzt dranbleiben und zuhören. Andy, vorab die Frage. Hast du dich auf Thor 4 gefreut?
Also ich muss ehrlich sagen, tut mir leid, ich habe gerade hier ein paar schreiende Kinder raus. Ich muss
mal. Kein Problem. Das Schlimmeres.
Ja, das Problem erklären. Ja, also ich habe mich auf Thor 4 in dem Sinne gefreut, dass es ein neuer Teil der Serie ist, der rauskommt. Es war aber jetzt nicht so eine Endgame-Vorfreude oder wenn jetzt mal ein Film. Also es war so im mittleren Bereich, so es war ein Midcard-Pop, würde ich mal
sagen. Schöner Vergleich wieder. Ja, Thor 4 ist schon als vierter Teil der Reihe. Wir hatten am Anfang erstmal die so ein bisschen Origin-Geschichte von Thor. Er landet auf der Erde, muss seine Kräfte wiederfinden. Dann hatten wir Thor 2 mit leider einem der schwächsten Gegenspieler im MCU generell, wobei die Geschichte gar nicht so uninteressant war. Mhm. Und dann hatten wir den kompletten Wandel von Thor vom mehr ernsthaften zum mehr comedy-lastigen Charakter in Thor 3, wobei Thor 3 Ragnarok, glaube ich, einer der besten MCU-Filme ist.
Ja.
Und jetzt sind wir bei Love and Thunder, Thor 4 und ja, Taika Waititi, der auch Thor 3 gemacht hat, hat seinen Comedy-Bereich fortgesetzt, aber mit ein paar neuen Aspekten ergänzt. Und wir reden gleich mal drüber, wie das Ganze war. Wir hatten eine Laufzeit von unter 2 Stunden. Das ist ja schon ungewöhnlich, fast für einen MCU-Film. Ist ja schon fast kurz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Im Vergleich zu den Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, ist das schon kürzer. Aber ne, das sollte nichts über die Qualität aussagen, hoffe ich mal.
Nee, ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn ein Film mal nur maximal 2 Stunden geht. Da bin ich gar nicht böse drüber. Ja. Da muss es nicht mal so ausreizen.
Ja, finde ich auch so.
Altersfreigabe 12 Jahren, die typische Disney-Altersfreigabe und seit 6. Juli 2022 läuft das Ganze im Kino. Handlungsmäßig kehrt Chris Hemsworth natürlich zurück als Thor, als Gott des Donners, zurück im MCU. Wir haben ihn gesehen, wie er am Ende von Endgame mit den Guardians of the Galaxy, mit den Asgardians of the Galaxy aufgebrochen ist. Die tauchen ja auch nochmal kurz auf. Es ist jetzt kein großer Spoiler, dass die hier wirklich nur einen kleinen Teil der Geschichte beigetragen haben. Und Thor tut sich dann wieder mit Valkyrie zusammen, mit Korg zusammen. Und wer dazukommt, das hat man schon im Trailer gesehen, ist Jane Foster wieder, die jetzt hier selbst als Thor auftaucht, als Mighty. Ja, und die haben alle einen gemeinsamen Gegner. Die haben nämlich als Gegner den Götterschlechter Gorr. Da müssen wir gleich mal echt ausführlich drüber reden, weil der war ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Einstieg in den Film. Wir haben am Anfang des Films quasi die Geschichte von Thor von Endgame bis zum Status Quo im Film. Ne? Also Korg erzählt die Geschichte von Thor. Wie fandest du diese Geschichtserzählung?
Fand ich eigentlich sehr interessant, ne, wie er da aufgewachsen ist. So, die haben das richtig cool gemacht. Das erinnert mich so an Exposition von alten Zeichentrickfilmen. Also so 90s Kindercomics, so wenn jemand in die Serie introduced wurde, wo man jetzt nicht die Zeit hatte, ganz viel zu erzählen, sondern was Kurzes. Und so ähnlich kam es hier. Und es kam ganz gut rüber. Ne? Auch in den verschiedenen Kostümen und Alter, ja, die er gezeigt worden ist. Und das war auf jeden Fall sehr gelungen gemacht.
Ja, finde ich auch. Es war halt wirklich wie so eine wie so eine Sagenerzählung. Das passt halt so gut zu Thor, ne? Dass einfach jemand die Überlieferung erzählt. Finde ich total gut gemacht. Und auch wie Korg das erzählt, ist natürlich sehr, sehr putzig und dann den Kindern gegenüber, wenn man den Kindern immer diese Überlieferung erzählt. Das ist schon eine tolle Sache. Der Charakter Korg, der ist ja ein bisschen größer in diesem Film. Wie fandest du überhaupt deine Darstellung?
Fand ich sehr positiv, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, Korg ist einer der, ja, einer der Säulen dieses Films, ne? Ein sehr guter Nebencharakter, der definitiv in die Welt von Thor passt.
Und einfach so, wo man sich denkt, den möchte ich auch gerne mal, ich würde über den sogar gerne mehr erfahren. Ich finde den irgendwie interessant oder ein bisschen, das wäre so einer, den ich in der Serie als Nebenfigur total gut fände.
Ja, er ist ein super Sidekick. Ich finde auch, so wie er dargestellt worden ist, natürlich auch über die Rasse, also hätte ich gerne mehr erfahren, ne, weil die ja immer, sind zwei Männer, die halt Kinder dort bekommen. Und es ist sehr, sehr lustig, wie das halt
Ja.
vonstatten geht. So, ich fand, also die Figur hat auf jeden Fall seine Ecken und Kanten, die das Ganze sehr interessant machen. Und vor allem, wie er redet ja auch sehr, sehr freundlich. Also er wirkt nicht wie ein Krieger unbedingt. Und das ist auch nochmal was sehr Interessantes.
Er macht so das Notwendige. Ne? Er ist eigentlich ein ganz, ganz lieber Kerl, aber wenn es halt notwendig ist, dann greift er auch zur Waffe.
Genau.
Wie fandest du denn wir springen mal ein bisschen vor, die Geschichte am Ende mit ihm und seinem Partner, die dann kommt und auch, hast du da auch diese kleine Anspielung auf einen bestimmten Schauspieler gesehen?
Die Anspielung habe ich nicht gesehen. Ich fand es auf jeden Fall gut. Das habe ich auch schon gerade gesagt mit dem
Ja.
Partner. Fand ich ganz cool, weil es halt aus dem Left Field kam, man jetzt nicht unbedingt gut gerechnet hat, aber um welchen Schauspieler ging es?
Es ist ja eine Figur, die aus Stein besteht.
Ja.
Und er heißt Dwayne.
Ah, okay, gut.
Da gab es halt diese Interpretation Dwayne The Rock Johnson, als dass sie hier quasi so drin verbaut wurde. Das war die Interpretation. Ganz witzig.
Ah, da hieß der Partner Dwayne?
Ja, ich glaube, der hat Dwayne als Namen gesagt im Film am Ende.
Ja, ich kann mich dunkel daran erinnern, aber ich hab, glaube ich, sogar kurz geschmunzelt, aber es ist mir komplett wieder entgangen. Ne? Also einige Easter Eggs sind mir entgangen aufgrund der Tatsache, was noch so alles passiert ist in
Ja.
den letzten Tagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Film, der haut einem aber auch da vieles um die Ohren, auch viele, wie du schon sagst, Easter Eggs wieder. Ich möchte den eigentlich alleine nochmal sehen, um so den Mittelteil, wo die in der Himmelsstadt sind, wo wir gleich drauf kommen, um das nochmal zu sehen, was da alles zu sehen war.
Ja, muss auch den Film noch ein weiteres Mal gucken, einfach um gewisse Sachen zu sehen. Aber ich fand auch mit der Länge, vielleicht hätte da ein bisschen mehr Zeit geholfen. Und ich fand, dass dieser Film natürlich dann auch, was wirklich an Easter Eggs alles dabei war, das war schon krass. Das war schon eine Menge.
Ich glaube, ich habe die meisten auch wieder vergessen, aber das ist halt was, was man eh erst beim
Ja.
zweiten, dritten Mal sehen, komplett sich merkt, glaube
Absolut richtig, ja.
ich. Ich fand auch diese Montage in der Geschichtserzählung ganz cool. Du hast schon gesagt, dieses Aufwachsen, wo man dann Thor laufend sieht und dann vom Kind zum jungen Mann, vom Erwachsenen zum Donnergott, das war ganz cool gemacht. Das hat mich ganz stark erinnert an die Szene von, ich glaube, es war Wonder Woman im ersten Teil auch. Da gab es so eine ähnliche Szene, wo man sie als
Okay.
Kind und dann als Erwachsene sieht, wo sie auch läuft und dann dieser Wandel da reinkommt.
Ja, das stimmt.
Und dann das Training fand ich auch gut, ne? Wie der dann sich quasi von dem etwas kräftigeren Thor wieder runter trainiert hat mit dem Schiff der Guardians quasi als Gegengewicht und sowas. Was man auch im Trailer sieht.
Das fand ich auch gut. Und auch diese ganze, wie gesagt, das Ganze erinnert mich, ich komme nicht drauf, aber es ist, glaube ich, in einem Pastiche zu irgendeinem anderen Film. Natürlich jetzt mal ein paar Rocky-Analogien natürlich hier
Genau.
reinbringen, aber ansonsten war es schon richtig cool.
Rocky war auch das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das gesehen habe. Dieses, der ältere Kämpfer bringt sich wieder in Form, da habe ich auch erstmal an Rocky gedacht.
Ja, genau. Rocky 3 oder Rocky 4, also es sind auf jeden Fall da Filme, die diese Geschichtsstruktur nutzen, um Spannung und Dramatik aufzubauen.
Ja, total. Ja, dann lass uns mal zum zweiten Thor kommen. Jane Foster wird's Mighty Thor. Ich glaube, die Geschichte, die erzählt wird, ist das eine comic-akkurate Geschichte?
Ja. Also es ist eine comic-akkurate Geschichte in dem Sinne, dass sie Krebs hatte. Ich gehe mal ganz schnell auf ihre Krankheit auch ein, so, und dass dieser Krebs auch tödlich gewesen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Mighty Jane nicht wieder aufgetaucht, Mighty Thor Jane Foster nicht wieder aufgetaucht ist in den Comics, aber ich bin mir sicher dessen, dass die Geschichte an sich ziemlich akkurat war.
Gut, in den Comics werden ja öfter mal Leute wiederbelebt, weil man braucht die auch irgendwo wieder, ne?
Natürlich, wenn es Comics verkauft, ne?
Ich behaupte, dass man hier in den Post-Credit-Szenen dazu auch eine Grundlage geschaffen hat, um sie nochmal zurückzuholen. Aber da reden wir später drüber.
Okay.
Ja, die Krebserkrankung, was ich interessant fand, war einmal diese, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Erzählung, dass quasi der Hammer, dass Mjölnir ihr die letzte Kraft entzieht. Das fand ich schon interessant, weil eigentlich habe ich gedacht, ja, ist okay, er heilt sie. Dann wird das Ganze ein bisschen umgedreht nach dem Motto, ja, der bringt dich einfach um, wenn du seine Kraft nutzt, dann wird dein Körper noch mehr verbraucht. Hast du das auch so verstanden oder habe ich da einfach falsch drauf geguckt?
Du hast recht. Und ich glaube, eine sehr ähnliche Geschichte wurde auch in den Comics genutzt. Man sollte nicht vergessen, oder vielleicht ist es vielen nicht klar gewesen, dass Marvel damals in diesem All-New-Marvel-Konzept sehr viele Legacy-Charaktere nochmal neu belebt hat, sei es Spider-Man, sei es Thor, in anderen Besetzungen. Und bei Mighty Thor gab es natürlich eine Menge Ärger, also im Sinne von Ärgernis, dass die Fans sich sehr, sehr betrogen gefühlt haben. Ob das wirklich so fair ist, sei mal dahingestellt. Ich finde, das hat viel mehr damit zu tun, dass Comic-Fans generell Veränderungen nicht mögen. Und deshalb musste ein Weg gefunden werden, um Mighty Thor wieder schnell, ne, aus den Geschichten zu nehmen. Und da wurde dieses Stilmittel dann genutzt.
Ach, man hat sie sterben lassen, um die Fans zu beruhigen.
Ja, es ging nur darum. Es war einfach eine Entscheidung. Es war, glaube ich, um 2018 herum, wo das passiert ist. Und ja, die Fans waren absolut dagegen.
Unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Ja, aber Jane Foster wieder zurück. Ich hätte es vorher nicht erwartet. Es wird ja dann irgendwann angekündigt. Wie fandest du denn so ein bisschen das Aufeinandertreffen der beiden, als sie es erst mal gesehen haben?
Das fand ich so, wie man hatte eine Beziehung mit jemandem, man trennt sich, man sieht sich dann jahrelang nicht und dann nochmal auf der neuen Arbeitsstelle, die man begonnen hat, oder auf einer Party, wo man nicht mitrechnet, boom, da ist sie. Und ja, komplett anderer Mensch, als er vorher gewesen ist. So, dass ich fand das sehr realistisch dargestellt.
Ja, das stimmt. Das war schon gut gemacht. Ich fand, sie ist ganz witzig, dass Thor dann, weil sie halt so eine schicke Rüstung und alles hat, sich auch erstmal ein bisschen aufblustern muss, sich den zu stellen, dass man so schon merkt, sein Selbstwertgefühl, wenn er auf Jane trifft, ist sehr, sehr gering.
Ja, das stimmt. Ich merke auch, dass er definitiv jemand ist, der ja, er hat halt eine Schwäche für Jane, ne?
Ja.
Das merkt man.
Ja, dann haben wir die beiden auf der einen Seite und dann haben wir natürlich Valkyrie noch als Präsidentin von Asgard, die wir noch dabei hatten. Und dann haben wir den Gegenspieler. Der große Gegenspieler Gore, und der wird ja gespielt von Christian Bale. Da wurde ja am Anfang auch so ein bisschen von zwei Seiten drauf geguckt. Einige haben gesagt, boah, beste Wahl für die Rolle. Andere haben gesagt, was soll Christian Bale bitte in dem MCU-Film hier? Erstmal vorab, bevor wir genau über Gore sprechen. Wie fandest du die Wahl mit Christian Bale in der Rolle?
Also ich fand, habe ich verstanden, aber ich hätte mir erhofft, weil Christian Bale ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Darüber muss man, glaube ich, nicht reden, dass er also von den Männern, die ich als Schauspieler sehen durfte, mit on top ist. Also er ist auf jeden Fall ein Mount Olymp. Er ist so vielseitig, kann alles spielen, was du brauchst von ihm. Da hätte ich mir vielleicht eine andere Rolle gewünscht, aber das Gore war schon gut genug. Also das war das Minimum, auf das ich mich einlassen konnte, aufgrund des großen Talentes natürlich von Christian Bale.
Ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, seit Endgame, seit Thanos als großen Gegenspieler, ist für mich Gore der nächste Große, der wirklich eine Gefahr ausstrahlt für seine Gegner.
Ja, das kann man natürlich, wenn man jetzt He Who Remains nicht als Gegner sieht.
Ja, auf den warte ich noch später. Der ist nämlich jetzt noch nicht auf der Seite, da warte ich später mal drauf.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber ja, dann würde ich dir absolut zustimmen. Also das Gore, der erste ist, wo man wieder ein bisschen Big Stakes empfindet. Wanda war natürlich auch ein guter Villain, aber sie ist ja auch ein Held. Deshalb, das ist nicht so dieses, weil Thanos hatte, da waren keine Redeeming Qualities. Bei Wanda war immer dieses, okay, sie muss die Kurve noch kratzen. Sie ist ja eigentlich gut, sie ist ja, also sie macht das nur aus Schmerz. Das ist für mich nicht das Urböse, wie es jetzt Thanos dargestellt hat. Wobei Gore ja auch eine andere Motivation als Thanos hat.
Ja, und gut, dass du Wanda dazu sagst. Aber bei allen drei diesen Charakteren, was im Grunde, das ist vollkommen richtig, eigentlich die drei besten Antagonisten im MCU sind, ist jeweils die Motivation irgendwie nachvollziehbar. Wir haben bei Thanos die Idee, die Welt kann nicht leben oder das Universum kann nicht leben mit so viel Bevölkerung, in Anführungsstrichen. Und es ist ja wohl am fairsten, wenn wir die Hälfte zufällig auslöschen und nicht eine bestimmte Gruppe auswählen und die auslöschen. Das war im Grunde eine Motivation, die absolut krank ist, aber die nachvollziehbar ist vom Gedankengang.
Ja, gut zusammengefasst.
Dann haben wir Wanda, die so verliebt in ihre Kinder war, dass sie die jetzt unbedingt zurückhaben will, wo auch da die Motivation dann wieder nachvollziehbar ist, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir jemanden in unserem Leben verloren haben, der uns unheimlich nahe stand, wo wir sehr starke Gefühle für hatten, da würden, glaube ich, viele einiges für tun, um das wieder zurückzukriegen.
Auf jeden Fall.
Und auf jeden Fall. Geht in die gleiche Richtung, ein bisschen wie Wanda, ne? Nur, dass er den Schritt hat, ihm wurde seine Familie genommen und bei ihm ist es nicht das Verlangen, erstmal im ersten Schritt die zurückzuhaben, sondern Rache zu nehmen an denen, die ihm das angetan haben.
Und damit war er für mich, als ich gesehen habe, wie die Exposition zu Gore war, war für mich klar, wenn nicht viel Böses kommt, was er tut, das ist eigentlich eine Motivation, die nicht negativ ist. Mhm. Das ist The Punisher. Auch vor allem ist das eine Motivation, die gerade in der heutigen Zeit voll viele Leute nachvollziehen können.
Ja.
Viele sind natürlich der Religion oder das Glauben an Gottes abgewandt, aufgrund der genannten Sachen, sodass Menschen zu Schaden kommen, die eigentlich Gutes tun. Man hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt, sein Leben versucht, bodenständig zu leben, aber letztendlich verliert man dann doch den Menschen, den man am liebsten hat und so. Und diese Wut ist super. Ich fand, als ich das am Anfang gesehen habe, dachte ich mir, oh, das wird schwierig sein, dass ich ihn wirklich als Heel sehe. Aber ja, hat mich später dann doch noch überrascht.
Ja, du hast vollkommen recht. Diesen Gottvertrauen, was man verliert und was sich dann umkehrt in die Wut und in diesen Hass gegen diese Person oder gegen diese göttliche Instanz, wurde unheimlich gut dargestellt. Und wie du schon sagst, ich habe auch erst gedacht, warum soll ich ihn jetzt nicht mögen?
Ja.
Ich kann es verstehen. Aber ich finde, man hat es dann gut gemacht mit dem Schwert, mit dem Necrosword heißt es dann.
Richtig.
Über das müssen wir aber mal sprechen. Ich habe jetzt gelesen, das Necrosword soll quasi ein Schwert sein, das mit einem Symbionten verbunden ist.
Ja, also das Schwert gehört Null, er ist der König aller Symbionten oder der Gott aller Symbionten. Er hat die Symbionten erschaffen. Null, also zu Null müsste es ein MCU-Film in Richtung Thanos geben. Also das ist das, also Avengers Endgame, Avengers Infinity War. Null ist damit ist auch bestätigt, denn wenn es das Schwert gibt, gibt es Null. Und ja, es gibt dann auch Symbionten.
Ja, und das bringt mich jetzt zur Post-Credit-Szene von Doctor Strange. Jo. Nee, war es Doctor Strange? Nee, Spider-Man war es, ne? Spider-Man war es. No Way Home. Wo ja ein Teil von Venom zurückbleibt im MCU.
Richtig. Also Volker, das ist auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade gedacht, dass diese Connection damit dann auch erklärt worden ist und als jemand, wer auf Instagram Black Venom heißt, natürlich, dass mich das mit Freude als das Necrosword gesehen habe, dachte ich, okay, es wird schon gut, die gehen in die Richtung und ne, natürlich mit dem Easter Egg, also von Post-Credit-Szene von Spider-Man No Way Home, Das passt alles gut zusammen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja immer noch im Kopf, da hatten wir auch drüber gesprochen, der nächste große Gegner wird Kang, der Zerstörer werden. Aber du könntest hier ja schon so kleine Sachen fallen lassen, um quasi die nächste Phase schon aufzubauen und dir da schon jemanden schon mal in den Hinterkopf zu pflanzen, da könnte noch jemand kommen. Diesen Sachen.
Ich glaube, ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin auch der Meinung, wir werden sehen, wer, also da, also man, es gibt ja Rumors schon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nur ein Big Bad dieses Jahr dieses Mal bekommen. Also es wird nicht nur auf, wie es bei Thanos war, nur auf Thanos beschränken. Dazu sind zu viele Helden auch da. Mhm. Du müsstest schon jemanden wie Galactus oder sowas bringen, der von der Macht her damit. Also, aber wir werden sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das geht. Also auf Kang läuft es hinaus. Es gibt aber so viele andere, wo noch Anspielungen gemacht werden könnten. Und mal sehen, wo Marvel sich hinbewegt, weil ich finde, dass jetzt langsam wieder Dampf reinkommen muss. Sonst ist das zu langsam, das Space und das Tempo.
Ich muss ja sagen, von dem, was ich gerade so auch gelesen habe, es gab ja jetzt gerade eine Ankündigung, dass auch eine Anwaltskanzlei, die viel mit Disney zusammenarbeitet, so ein paar Namensrechte sich gesichert hat. Da gehört unter anderem Secret Wars mit dazu, was gesichert wurde, habe ich heute Morgen noch gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo, das suche ich nochmal raus. Und dann habe ich natürlich jetzt mittlerweile so drei Gegenspieler. Du hast gerade den einen erwähnt, den Ursymbionten. Dann haben wir Kang schon erwähnt und ich habe immer noch mit dem Fantastic Four im Hinterkopf habe ich auch Dr. Doom immer noch im Hinterkopf.
Ich wollte ihn nicht nennen, weil ich nicht, ich weiß nicht warum, weil ich sozusagen nicht vor, aber Dr. Doom, wenn Dr. Doom ins MCU kommt, werden wir über viele andere Villains nicht mehr sprechen, weil Dr. Doom wird die Messlatte sehr, also er und Kang, wird, das, was danach passieren wird, wird schwierig, weil ich weiß gar nicht, ja, da musst du auf X-Men-Villains auf, weil es geht nicht besser. Was jetzt kommt, ist so die Creme de la Creme der Avengers und Fantastic Four Villains, weil viel mehr als Kang und Dr. Doom ist da nicht bei den Fantastischen Vier gegeben. Wir haben Thanos schon gesehen. Kang ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, der Gegenspieler der Avengers.
Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. So, hier, ich habe die Nachricht gerade gefunden. Eine Anwaltskanzlei hat sich bei der EU-IPA, beim Amt für Europäische Union, der Europäischen Union für geistiges Eigentum und Markenrechte die folgenden Titel gesichert. Das ist einmal Avengers Secret Wars, einmal Avengers The Kang Dynasty, einmal Captain America New World Order, einmal Multiverse Saga und einmal Thunderbolts. Diese Namen wurden registriert. Kann man noch offiziell nachschauen.
Okay, super. Also ich könnte, also Multiverse Saga, bin ich mal gespannt, was da kommt. Thunderbolts, du bist ja schon geteasert worden.
Genau.
Captain America New World Order.
Das wird der vierte Captain America Film sein, wahrscheinlich.
Ja, das wird, und natürlich The Kang Dynasties und Secret Wars ist eigentlich ein Dr. Doom Event. Ich weiß nicht, auf welche Secret Wars Story sie zurückgreifen. Die von 2015 oder 16, da bin ich mir nicht ganz sicher wann. Boah, da muss man viel erklären. Da muss noch sehr viel kommen. Da müssen die Fantastischen Vier etabliert sein. Das kann ich, also das wird sehr, sehr hart werden, das alles in kürzester Zeit rauszuhauen. Und Kang Dynasties, es gibt zurzeit im Marvel Comics Universum, nicht das MCU, da gibt es eine Geschichte zu Kang, wo sein Origin nochmal neu erklärt wird. Da könnte man die Kang Dynasties führen. Also das wird fantastisch. Die nächsten Jahre, also das, was wir bisher gesehen haben, so gut es auch war mit Thanos, das könnte das übertrumpfen. Natürlich habe ich auch schon Pferde kotzen sehen. Mit dem Source Material, wenn wir halt in 3-4 Jahren mal darüber sprechen und ich hier sagen muss, Volker, ich bin enttäuscht, dann bin ich wirklich enttäuscht, weil also die Quellen, die sie haben, also das Source Material ist nahezu unschlagbar.
War Kang auch irgendwie mit den, hing die auch mit den Secret Wars zusammen oder sind das zwei getrennte Handlungsstränge?
Nein, Kang hängt damit zusammen.
Okay. Und Secret Wars hing doch auch Dr. Doom irgendwie mit dran, oder? Das falsch im Kopf.
Also von 2000, also jeweils, egal ob es die Geschichte aus den 80ern ist oder die Neuauflage, so Dr. Doom, ist maßgeblich damit verantwortlich für die Secret Wars. Auf jeden Fall
Ah, okay.
bei den neueren. Also oh, Dr. Doom ist unendlich wichtig. Ohne ihn keine Secret Wars.
Könnte Dr. Doom der höchste General von Kang sein?
Dr. Kang könnte ein Nachfahre von Dr. Doom sein. Die beiden sind nicht befreundet, sagen wir es mal
Okay.
so. Sie respektieren sich. Es wird eher andersherum. Eher andersherum, weil Doom halt gewisse Fähigkeiten noch hat, die Kang nicht hat. Also Doom ist auf jeden Fall nichts. Also die beiden sind super Big Bad. Also es sind eher Konkurrenten. Ich weiß nicht, mit welchen Beispiel ich das am besten beschreiben kann,
Überlege
aber es
auch
ist
gerade, ob wir so in irgendeinem anderen Filmbereich so Gegenspieler haben, die sich auch mal zusammengetan haben. Jetzt gerade aber nicht so richtig, was mir da einfällt.
ich würde es sogar mit Cristiano Ronaldo und Messi vergleichen.
Ja,
So.
auf gleichem, sehr vergleichbaren Niveau, aber halt konkurrierend. Ja.
Richtig, genau, perfekt.
Muss natürlich sagen, das jetzt auch nochmal Spoiler, wenn ich es richtig im Kopf habe, Richtung Comic-Bereich. Peng ist ja quasi. Ja, ist es nicht der Sohn von Reed Richards, der zu Kang wird?
Nein, also
Habe ich es falsch im Kopf? Okay.
genau, also Kang ist ein weit, 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 weiter, also eventuell, das steht auch noch nicht zu 100% fest.
Okay.
Ein Nachfahre entweder von, ich wollte ihn schon Dr. Reed Richards nennen, Reed Richards oder Dr. Doom.
Ah, okay, so war das. Der war irgendwie familiär, hing da doch was zusammen.
Genau, also es kann sein, dass er ein Nachfahre, weil auch der Richards Nachname ein Nachfahre von Fantastic Four, also von Reed Richards ist.
Ah, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die wirklich in der Reihenfolge Secret Wars Kang Dynasty kriegen, dass am Ende von Secret Wars quasi Kang, der alles übernimmt, dass wir dann da den zweiten Teil, das haben, wie die Helden zurückschlagen müssen. Das wäre so das, was für mich aus den Titeln rauspassen würde. Aber das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber
Ich auch.
es macht Hoffnung irgendwie.
Ja, weil das MCU ist wirklich ja, auf Standby-Modus, muss ich sagen. Die Phase 4 ist vergleichbar mit der Phase 1, die wir hatten, wo nochmal Charaktere erklärt werden, alle neue Player. Deshalb, es muss jetzt wieder an Fahrt gewinnen. Wir haben auch sehr viel Material gesehen. Es war in meinen Augen auch zu viel, weil dass sich das alles so zäh angefühlt hat. Ne?
Man hat uns einfach zu viel um die Ohren gehauen, ne? Serien, Filme, alles, das ist einfach eine zu große Masse,
Ja.
was da passiert im Moment. Mal ganz ehrlich.
Ja.
Ja, kommen wir zurück. Wir waren gerade bei Gore. Ich hätte von Gore mir sogar noch mehr gewünscht. Ich mochte die Darstellung von Christian Bale und ich fand es total gut, dass man quasi gesagt hat, das Schwert, das infiziert ihn ja und das verzehrt ihn ja immer mehr. Das heißt, im Grunde ist das ja so ein bisschen die Geschichte von jemand, der von einem zwielichtigen Berater sozusagen immer mehr auf die dunkle Seite gezogen wird. Oder so eine Star Wars-Geschichte, irgendwie sowas in der Art.
Richtig, eine Star Wars-Geschichte, aber es ist auch das, was ein Symbiont in den Comics mit dir macht.
Ah, okay.
Ein Symbiont entzieht dir die Lebensenergie. Dafür kriegst du die besonderen Kräfte und all diese ganzen Dinge. Und ja, das ist halt, ne, das wechselseitige Spiel. Deshalb fand ich dieses Konzept, dass das da schon ein bisschen nahegelegt worden ist, gibt dann Raum, die ganze Symbiontenwelt zu öffnen und zu zeigen.
Und da kann man dann auch wieder Spider-Man noch stärker einbinden, weil der ja mit den Symbionten noch
Richtig.
viel zu tun hat.
Richtig.
Ja, und das Schöne ist hier jetzt, wenn man das genau betrachtet, hat man ja eine Parallelmontage. Ne? Einmal das Necrosword, was Kang, jetzt bin ich schon bei ihm, bei Gore, der seine Lebenskraft entzieht und den Hammer, der Jane die Lebenskraft entzieht.
Ja.
Das für zwei unterschiedliche Ziele. Einmal, um wirklich Rache zu nehmen und einmal, um die anderen zu schützen.
Ja.
Sehr cool gemacht.
Ja, finde ich auch.
Kang wirklich, Kang, ich bin immer noch bei Kang. Gore ist wirklich
Ja,
für mich.
ich bin auch völlig, also eins nun, also es war auf jeden Fall ein freudiger Versprecher, so oft wie er jetzt vorkam.
Ja.
Ich habe teile absolut die Faszination mit Kang. Also jemand, der Raum und Zeit beherrschen kann, ist unglaublich interessant zu sehen als Figur. Ich verstehe das. Ich kann es auch kaum abwarten.
andere Charaktere, Guardians haben wir gesehen. Die Guardians waren am Rande so ein bisschen dabei. War ganz nett, nochmal eine kleine Interaktion zu haben, aber die sind dann quasi in ihr eigenes Abenteuer gestartet. War, glaube ich, nicht anders zu erwarten, oder?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen traurig, weil ich fand, dass, ich weiß nicht, der Chris Hemsworth und Chris Pratt haben eine unglaubliche Chemie miteinander. Also, ja. Das wäre cool, wenn man da noch mehr gesehen hat, aber ist es auch vollkommen in Ordnung. Man möchte das Budget eines Films nicht immer wieder sprengen. Aber ja, war kurz und war schön, alle nochmal wiederzusehen. Groot wird auch immer frecher. Ja. Ich freue mich schon auf den neuen Guardians-Film.
Ja, das auch, bin ich auch gespannt drauf. Also Groot ist wirklich auch einfach witzig, aber nicht albern. Das finde ich auch ganz gut.
Richtig, ja.
Wo wir gerade über witzig, aber nicht albern reden. Lass uns mal über den Humor im Film reden. Wir hatten ja den Taika Waititi-Humor, aber ich finde, der war nochmal auf 150% aufgedreht teilweise. Ich fand ihn in dem Film manchmal ein bisschen zu viel. Wie war das für dich?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich köstlich amüsiert. Ne? Also ich fand, da haben wir auch ja schon so privat drüber gesprochen, ich fand es eigentlich sehr lustig. Ich fand, dass man ein anderer Film ist, weil es kann nicht immer nur diese Dramen, also Marvel versucht jetzt wirklich für jeden Geschmack den passenden Film zu liefern. Und das war jetzt halt mehr so in diesem extrem ulkigen, Seth Rogen-mäßigen Genuss jetzt dabei, also Geschmack dabei, sorry, dass man sehr viel, also an manchen Stellen, klar, war es etwas übertrieben, dass du wirklich bei jedem, gefühlt jeder 2 Minuten einen Lacher drin hattest, auch wo die Geschichte von Jane und Thor erzählt, das war ein bisschen übertrieben, aber ansonsten fand ich es ganz ein cooles Stilmittel, muss ich aber nicht in jedem Marvel-Film haben.
Mich waren die Szenen, wo Thor mit den Äxten spricht, etwas schwierig. Die haben mir irgendwie nicht so, das fand ich dann schon ein bisschen zu Slapstick-mäßig zwischendurch.
Ja, ich fand das also genau, wo er auch nicht sozusagen umgarnen muss, damit die nicht eifersüchtig aufeinander werden, fand ich ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen strange, aber es ist halt dieser Art von Humor, der so, den man so bei Seth Rogen, mir fällt jetzt kein Film ein von Seth, aber oder also das ist halt einfach diese Filme, die über alles lachen müssen.
Mhm. Das ist irgendwann auch, kann es auch mal zu viel sein, ne? Das ist immer die Gefahr dabei. Aber man hat es, finde ich, gerade noch so geschafft, dass es nicht zu viel war. Also es war manchmal ein Ticken zu weit, aber es hat den Film nicht runtergezogen.
Genau, finde ich auch.
Ja, und da kommen wir die Gegenseite. Der Film ist ja im Grunde, wenn man das ganz grob fassen will, könnte man sagen, es ist eine Horrorkomödie. Wir haben Horroraspekte, wir haben Komödieaspekte.
Und die Horror. Bitte? Romantik auch, oder?
Romantik auch, genau. Also eine Horror-Romcom ist es.
Ja.
Und der Horroranteil, der hat mir richtig gut gefallen. Ich fand Gore als diese Gestalt, die im Schatten wandelt, was ja auch mit den Gedanken zu tun hat, dieser Übergang ins Dunkle, dass du quasi erst in den Schatten gehst und dann ganz auf die dunkle Seite, wieder so Star Wars-Referenz, fand ich so gut dargestellt. Auch diese Schattenmonster, die natürlich, was viele wahrscheinlich hier denken würden, ja, das sind da so manchige Monsterdarstellungen, aber das finde ich genau richtig, weil die Bilder, die sich manchmal im Schatten bilden, die haben da Angst machen, die sind halt nicht klar. Deswegen konnten die Monster auch nicht klar sein.
Das stimmt, ja.
Und auch das quasi sein Reich, das Schattenreich am Ende, das fand ich auch so klasse mit diesem Farbwechsel, dass du auf einmal in so ein Schwarz-Weiß-Bild reinkommst.
Ja, das fand ich auch richtig cool, so Sin City-mäßig, das fand ich richtig gut.
Genau, mit dem Sin City ist ja ein super Vergleich. Ich glaube, die einzige Farbe, die wir hatten, das war der Götterblitz. Ne?
Mhm.
Ansonsten war es komplett schwarz-weiß, das Ganze.
Ja, das stimmt.
Ja, Götterblitz. Wir hatten die Götterstadt. Wir springen gerade so ein bisschen hin und her durch den Film, aber ist ja nicht schlimm. Wie fandest du denn diese gesamte Szenerie in der Stadt der Götter? Ich weiß nicht, sollte es der Olymp sein oder ist das noch was Übergeordnetes?
Also ich denke, dass es noch was Übergeordnetes, aber letztendlich war ja der leitende Gott Zeus. ich fand das schon sehr gut gemacht. Also ich fand auch Zeus, also Russell Crowe als Zeus hat mich Ich war so überrascht, wie er sich dort verhalten hat. Das ist nicht. Russell Crowe ist auch ein sehr versatiler Schauspieler, muss man. Sein Erfolg spricht ja für ihn.
Ja, wenn
Schon
du
lange.
anguckst von, wie ist denn sein Top-Film damals, wo er diesen,
Gladiator meinst du?
Gladiator, ja, ich bin auch bei dem anderen, bei, wo er diese multiplen Persönlichkeiten, also die sich verschiedenen Persönlichkeiten vorstellt.
Ah, A Beautiful Mind.
Beautiful Mind, danke dir.
Bitte.
Großartiger Film.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, deshalb kam es auch direkt Bäm, wie von der Tarantel gestochen
Den
raus.
habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal im Kino gesehen.
Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ist auch, ich glaube, das ist der einzige Film, wo ich eine Träne vergossen habe. Ne?
Ich verstehe.
Also, da muss ich ehrlich bei allem Machismo zugeben. Das war der einzige Film, wo ich wirklich, weil es für mich halt so traurig war, so dieses, man ist so intelligent, aber dennoch ist man dann auch ein Opfer dieser Intelligenz in Form von einer Krankheit, die sich dadurch kristallisiert hat, durch dieses extrem viele Nachdenken und Abschotten von allen. Das ist sehr, sehr schade.
Ja, im Grunde ist es ja bei solchen Menschen, du überanstrengst ja den Muskel.
Ja.
Und dadurch kann der natürlich auch verletzt werden. Und dadurch ist das bei ihm halt so, dann hat sich das so ausgewachsen. Ja, aber Russell Crowe als Zeus, du warst gerade dran.
Ja, also ich muss sagen, super, ne? Super, also super von ihm dargestellt. So stelle ich mir Zeus auch vor, ne? Also verrückt einfach, dekadent und nur auf seinen eigenen Spaß bedacht. Ne? Zeus wollte niemandem helfen. Das fand ich super. Ich fand auch natürlich, wie das Ganze aussah. Und ja, in der Goldenen Stadt hat man Chris Hemsworth gesehen, wie er. Dass er sehr viel Zeit in sein Training steckt und das sehr akribisch auch macht. Das konnte man dort alles sehen, fand ich. Aber ich fand diese ganze Szenerie fantastisch. War super.
Und gerade das ist so ein Ding, wo ich gerne mal, also wenn der Film zu Hause rauskommt auf DVD oder so, dann will ich mir ihn auch holen, dann muss ich da mal anhalten, mal gucken, was man da alles sehen kann. Den
Ja,
man alles sieht.
bin ich auch sehr gespannt.
Und das ist halt genau die Welt der Götter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Gore noch mehr von denen sich vorknüpft. Das hatte ich eigentlich im Voraus vermutet. Aber das ist ja relativ ruhig geblieben.
Das fand ich zum Beispiel, da haben sie es verpasst, weil ich bin ehrlich zu dir, Gore war für mich nicht wirklich ein Heel, ne? Die ganzen Filme. Ich fand, sie haben dort zu wenig seine Grausamkeit gezeigt und wie er einfach, weil es wurde ja nur gezeigt, dass er diesen einen Gott getötet hat, der sein Volk im Stich gelassen hat. Es wurde nicht gezeigt, dass er gute Götter, also wirklich Götter, die jetzt mit Passion und das hat sehr viel, das hat gefehlt.
Das
Das hat
stimmt.
gefehlt.
Das ist wirklich ein Problem, dass du halt ihn nicht zum Bösen überhaupt wahrnehmen konntest, weil nichts dazu gezeigt wurde.
Richtig.
Ganz klar. Was mir gerade einfällt, wo du sagtest, ja, Russell Crowe als Zeus hier, das Lustige ist, Netflix produziert also gerade eine Serie, wo noch ein sehr extravaganter Schauspieler den Zeus spielen wird, nämlich Jeff Goldblum.
Oh, für welche Serie?
Chaos, also Chaos heißt die. Ist
Okay.
irgendwie eine sehr humorlastige Satire-Serie, wo er in der griechischen Mythologie Zeus spielen soll. Bin gespannt, was
Ja,
das
das
wird.
Jeff Goldblum ist auch. Ja, der Jeff Goldblum war mir ja schon mal in einem Thor-Film auch gesehen. Er kann auch Thor, ach, Entschuldigung, Zeus super darstellen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Würde mich freuen, wenn die Figur von Jeff Goldblum auch nochmal wiederkehrt irgendwo. Ja,
Stimmt.
wir haben jetzt die Götterstadt gesehen, da gab es halt viel zu sehen, da müsste man echt nochmal reinschauen. Und da haben wir dann den Götterpfeil, den sich die Truppe rund um Thor quasi einverleibt. Und wobei es so das aussieht, als würde Thor hier Zeus töten, um quasi sich da zu befreien. Und das ist etwas, was dann in der Post-Credit-Szene nochmal relevant.
Ja, also ich war auch überrascht, dass Zeus, also erstmal, dass Zeus so schnell erledigt worden ist. Er ist immerhin Zeus, der ähnlich mächtig ist wie Odin. Deshalb war ich, aber dann wurde natürlich alles wieder aufgeklärt. Und ja, mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie diese Geschichte weitergeht mit der griechischen Mythologie. Aber ich fand das alles sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Und das passt auch sehr auch. Also das geht einher mit der God of War, Darstellung des Olymps. Also, ne, also wer sich an die ersten Spiele erinnern kann, der wird kein gutes Wort für den Olymp haben.
Ja, die griechischen Götter sind ziemliche Ärsche in dieser Darstellung. Ne?
Ja, kann man so sagen.
Das ist unglaublich. Und es ist halt jetzt auch, da muss man jetzt wieder überschlagen, die ganze Götterwelt wird ja viel stärker etabliert. Jetzt haben wir hier die griechischen Götter. Wir hatten bei Eternals mit Göttern quasi. Wir haben bei Moon Knight die ägyptischen Götter mit drin. Kommt ja immer mehr aus dieser Götterwelt noch. Auch spannend ist, was man daraus jetzt sagt.
Ja, und bei Miss Marvel hatten wir es ja auch, aber jetzt nicht von deren Götterwelten, sondern von deren Dämonenwelten, so mehr oder weniger. Aber da werden wir, also ich sag mal so, das bietet sich ja auch an. Ne? Also die göttlichen Sagen, sagen wir es mal so, sind auch Heldengeschichten. Ne? Das bietet sich an, das zu verbinden.
Es gibt nicht grundlos Heldenserien wie Herkules, wie Xena und sowas, was ja auch immer mit den Göttern gerade der griechischen Mythologie zusammenhängt.
Richtig.
Ja, kommen wir nochmal zur Musik. Soundtrack. Wie fandest du die Musik im Film?
Sehr gut, ne? Also ich muss sagen, der Soundtrack war sehr Guns N' Roses-lastig, was aber nicht verkehrt ist, weil ich finde, das passt wunderbar zu Thor, also zu Thor des M also zum MCU-Thor. Der Comic-Book-Thor ist ein ganz anderer Thor, muss man einfach so sagen. Aber der MCU-Thor, das Guns N' Roses passt wunderbar. Love and Thunder, Guns N' Roses, da hast du das, was du brauchst. Da war ein sehr guter. Ich habe auch geguckt, ob ich den im Internet so finde, aber den finde ich nicht so. Also jedenfalls nicht bei Spotify.
Die Version meinst du?
Ja, genau.
Weiß nicht, ob der Tor-Soundtrack jetzt irgendwann kommt, den schon gibt. Und da so Spezialversionen hat. Eigentlich müsste ja langsam auch mal kommen sein, ne?
Ja, ich habe den Score gesehen, aber nicht den Soundtrack an sich.
Was? Hoffentlich kommt das doch, weil die waren echt cool, die Version.
Fand ich auch.
Witzig ist halt auch, dass man so passende Musik auch zu Situationen hat. Ne? Wir hatten ja nicht nur dieses Guns N' Roses immer, wenn Thor dann so in Action war. Und du hast auch, wenn Thor auf Jane trifft, wenn die ganze Geschichte von Thor und Jane ist, hast du auf einmal ABBA im Hintergrund.
Ja, stimmt.
Das ist ja komplett was anderes wieder ist, ne?
Ja, das ist natürlich, das ist komplett was anderes, aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich, warum das, ich habe jetzt gerade so eine Eingebung, das hat mich alles an Guardians of the Galaxy 1 ein bisschen erinnert, vom Soundtrack her. Und das hat wunderbar gepasst, ja.
Guardians of the Galaxy 1 spielen sie ja noch viel mehr damit, weil das ja quasi die Kassette ist, die der Star-Lord von seiner Mutter gekriegt hat. Da ist das ja noch ganz anders aufgebaut, aber auch sehr cool eingebunden.
Ja, das stimmt.
Ja, und
Genau.
Guns N' Roses für Menschen, die in den 80ern geboren sind, die 90er erlebt haben, das ist, glaube ich, etwas, was sich im Kopf so eingebrannt hat. War wieder cool rüberkommen.
Ja, also ich bin ja in den sehr späten 80ern geboren. Ich war schon 90er, aber ich bin trotzdem mit Guns N' Roses groß geworden, aufgrund dessen, dass sehr viele Wrestler in dem ja, Independent-Bereich oder bei ECW sich da ja der Teammusik bedient haben, zum Beispiel Bam Bam Bigelow mit Welcome to the Jungle. Ja, das ist auch, oder die Simpsons, da gab es so viele Guns N' Roses-Referenzen.
Ja, und dann lass uns zum Finale kommen. Wir müssen noch mal kurz ein bisschen auf die Geschichte aufgreifen. Wir hatten das Score dann, als er Asgard überfällt, quasi die Kinder entführt. Und ja, die sollen jetzt gerettet werden. Das ist das Ziel am Ende der ganzen Geschichte. Und am Ende steht dann Thor alleine quasi mit den Kindern da. Und dann passiert etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Denn Thor teilt seine Kraft mit den Kindern, die dort sind. Gab es sowas in den Comics auch, so einen Handlungsstrang? Dass er generell seine
Nicht,
Kräfte teilen kann, meine ich.
ja, das, ja, jein. Also nicht genau so, aber ähnlich. Dass er seine Kräfte, obwohl seine Kräfte so teilen, da, bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas Ähnliches gab.
Oder es lag vielleicht daran, dass er den Donnerblitz dabei hatte und dass das deswegen konnte.
Das kann durchaus möglich sein, aber das war auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ja, es muss nicht immer sein,
Muss
ne?
nicht, aber kann. Ne? Weißt du, wo ich war, als ich die Szene gesehen habe? Ich war auf einmal in einem ganz anderen Bereich. Ich war komplett raus aus dem MCU. Ich war auf einmal Ende der 90er oder besser Anfang der 2000er bei der letzten Staffel von Buffy the Vampire Slayer. Da gibt es nämlich in der letzten Staffel im Finale genau das, dass sie ihre Kraft teilt mit allen anderen Jägerinnen.
Okay. Ich habe die letzte Staffel Buffy nicht gesehen, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Weil ich weiß nicht warum. Das hatte gar keinen bösen Grund, aber ich habe es einfach nicht gesehen, aber das hört sich interessant an.
Weil die vorletzte Staffel einfach nicht so gut war.
Das kann natürlich auch da mitgespielt haben, aber es war, ich weiß, dass ich nicht aus Böswilligkeit, also aus ja, Enttäuschung nicht geguckt habe, sondern es kam irgendwas dazwischen. Vielleicht gab es eine andere Serie oder Sache, die mich mehr begeistert.
In der Zeit war ja viel, was man so sieht.
Ja, das stimmt.
Ja, dann haben wir im finalen Kampf, dass Jane wieder dazukommt, die ja eigentlich schon schwer krank war und kurz vor dem Tod stand und wo du eigentlich gesagt hast, bleib bitte hier, möchte, dass du lebst und sie kommt dann dazu, ihm zu helfen. Und die beiden schaffen es wirklich gemeinsam, das Necrosword zu zerstören. Das fand ich schon mal interessant, dass das überhaupt zerstört werden kann.
Von zwei Göttern fand ich auch interessant. Ja, es ist, was es ist.
Ja.
Also das Nekroschwert ist eigentlich nicht so leicht zu zerstören, aber es ist, was es ist.
Und dann haben wir ja, wir sind ja jetzt am, wie wurde es genannt? War es das Zentrum des Universums, glaube ich, ne? Wo wir uns
Genau.
befinden. Und was mich total irritiert hat, war dann, wenn Gore da kniet, kniet er ja vor einer Silhouette. Und die Silhouette hat mich an Bilder von Galactus erinnert.
Ja, aber ich muss dir leider da den Zahn ziehen, das ist Eternity, die Ewigkeit.
Ach, die ist halt, sieht ähnlich aus.
Sieht ähnlich aus, aber du hast ja gesehen, dass das so, also eine Silhouette war mit einem Abbild des
Ja,
Universums, so wie
genau.
es aus, genau, ja, das ist Eternity.
Ah, okay.
Oder Infinity, sorry, Infinity, die
Läuft.
Ewigkeit.
Ich hatte nämlich direkt so, weil das diese komischen Hörner, hatte ich gedacht, das wäre irgendwie eine Version von Galactus, die hier im MCU anders aussieht.
Nee, aber da ist diese, dass diese, ja, dieses, diese kosmische Entity, mir fällt das Wort gerade nicht ein, gibt, ist Galactus eigentlich auch da, ne? Weil wenn es Eternity gibt oder Infinity, ist Galactus nicht weit. Das ist auch wieder ein Teaser auf das, was in nächster Zeit noch alles bestimmt revealed werden muss dann auch.
Und gerade läuft ja die Comic-Con, glaube ich, in San Diego. Nur vielleicht kommt da noch irgendwo.
Ich bin auch sehr gespannt. Also da warte ich drauf, wie ich früher auf die Ergebnisse eines Pay-per-Views gewartet habe.
Nicht sehr gut nachvollziehen.
Das ist sehr spannend.
Ja, und dann kommen wir wieder zu einer Geschichte, wenn man vor, ja, hier wirklich dem Zentrum des Universums steht, kann man einen Wunsch äußern. Und es hatten ja alle gedacht, dass ursprünglich, oder eigentlich das ursprüngliche Ziel von Gore war ja, dass er sämtliche Götter quasi los wird. Aber sein sehnlichster Wunsch ist ja eigentlich, seine Tochter zurückzukriegen, die er. Und wir haben jetzt hier eine Szene, wo quasi Jane im Sterben liegt oder Mighty Thor im Sterben liegt. Gore hat seinen Wunsch, den er dann auch quasi äußert, aber er sagt ja vorher, warum soll ich meine Tochter zurückholen, wenn sie dann alleine ist, weil er weiß, er stirbt jetzt auch, weil das Schwert ihn halt so weit geschwächt hat, dass er stirbt. Und das war der eine Punkt im Film, wo ich gedacht habe, das war jetzt für mich nicht logisch, dass er dann trotzdem seine Tochter zurückholt und dass man dann nicht die Geschichte umkehrt, dass er quasi sagt, ich kann jetzt mit meiner Tochter in der Ewigkeit leben und ich lasse Jane weiterleben. Wie fandest du das?
Ja, das war einmal so eine Sache. Und also ich muss sagen, generell, ich fand, Gore wurde hier ein bisschen verpulvert. Gore ist natürlich ein Thor-Level-Threat. Also es ist kein Bösewicht, wo jetzt alle Avengers mit draufkommen müssen. Das ist okay. Aber ich fand halt, wie du schon gesagt hast, das macht keinen Sinn. Es ist nicht logisch, dass er sich so verhält. weil er hätte ja nicht wissen können, dass Thor seine Tochter aufnimmt.
Ja, richtig.
Und dann würde er einem Gott vertrauen, nachdem er so viel Hassgötter gibt. Das war so, damit haben die ein bisschen, ja, das ist, ja, die haben sich das alles, was aufgebaut worden ist, eigentlich wieder ein bisschen mit kaputt gemacht mit dieser Sache.
Und du sagst schon, Thor nimmt sie auf, zieht sie quasi auf, weil er und Jane ja keine Kinder hatten, er aber schon sich das so ein bisschen gewünscht hat und zieht jetzt die Tochter von Gorr auf. Und auch hier wird viel gemutmaßt, dass das vielleicht der nächste Schritt zu einem Young Avengers Bereich wird, dass sie quasi auch ein Teil von den Young Avengers wird, weil wir relativ viele mittlerweile da eingeführt wurden. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ob das kommt oder nicht. Stehst du denn zu den Young Avengers generell?
Ich hätte gehofft, dass diese Frage mir nicht gestellt wird. Nichts Positives. Also, ich bin immer so eine, also, es gibt einige junge Teams, die ich früher als Teenager, als Kind verfolgt habe. Also, eher als Kind sogar. Sowas wie Teen Titans, also DC Comics. Generation X war Marvel. Also, und die Young Avengers ist für mich halt, okay, wenn sie die Young Avengers bringen, müssen sie voll viele Sachen noch bringen. Es muss eine weitere Variante von Kang als Anführer mit dabei sein. Es müssen viele Dinge noch erklärt werden, aber sie gehen wohl in diese Richtung. Und ja, die wollen halt, ne, also gut Asche mit diesem Film machen, weil ich finde die Young Avengers nicht so cool. Sagen wir es mal so, aber das heißt ja nichts. Ne? Also es wird darauf hinauslaufen, denke ich auch.
Wir haben uns schon ein paar Mal überrascht mit Sachen, die wir vielleicht nicht so erwartet haben. Vielleicht wird es ja doch ganz cool.
Da,
Genau.
also, du hast vollkommen recht, Volker. Wenn das MCU eins kann, ist es genau das, weil The Guardians hatte niemand auf dem Schirm. Da kann
Richtig.
mir jeder erzählen, was er will. The Guardians of the Galaxy war so, dieses so, warum das?
Was haben die Leute geschimpft, als sie wussten, Tor 3 wird eher ein komödienmäßiger Film? Und dann hat der Film total eingeschlagen.
Ja, die Leute haben sehr, sehr geschimpft, also über viele Dinge. Auch die Avengers an sich auszuwählen, Iron Man auszuwählen, war keine Entscheidung, die jeder verstanden hat, ne?
Ja, Jane stirbt. Jane wird in Asgard geehrt. Damit haben wir dann einmal die eine Seite, ne? Thor, der mit der Tochter von Gore jetzt unterwegs ist. Wir haben Jane, die geehrt wurde. Und damit haben wir quasi den Abschluss des Films und würden dann Richtung Post-Credit-Scene gehen, wo wir zwei Stück hatten. Wir hatten einmal den, nenn es mal charmant angepissten Zeus, der so ein bisschen stinkig ist. Und der sagt, die Menschen haben wohl verlernt, uns zu fürchten. Schon mal heftig, der Wechsel, ne? Von dem Artigott zu jemand, der die Menschen das Fürchten lernen will. Ja, und dann will er hier jetzt jemanden auf Tour schicken, den wir aus anderen Zusammenhängen kennen und eher als Guten kennen. Denn es wird uns Herkules präsentiert. Wie fandest du die Präsentation von Herkules hier?
Sehr gut eigentlich, ne? Man hat ihn gesehen. Ich bin mal gespannt, was er kann, wie er ist, wie das dann auch, wie das sein wird zwischen Herkules und Thor. Ganz gut.
Da können wir vorgreifen, es kommt am Ende noch Thor will, das war vorher, glaube ich, ne? Dass Thor zurückkommen wird, das heißt, wir werden einen weiteren Thor-Teil kriegen, voraussichtlich. Und das wird dann wahrscheinlich der Gegner sein.
Richtig.
Ja, und wie gesagt, Götter, 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 ne? Wir hatten jetzt Moon Knight ägyptisch, wir haben Thor mit den Griechischen, wir haben die Eternals, es wird immer mehr.
Ja, es wird echt immer mehr und mal gucken, was sich da noch alles ergeben wird.
Zweite Post-Credit-Scene, Jane ist in Valhalla, wird von Heimdall begrüßt. Wir sehen das erste Mal Valhalla als Darstellung. Und mein Bild im Kopf ist immer, sobald ich eine himmlische Welt sehe, weiß ich, die werden irgendwie da rauskommen. Das habe ich
Okay,
direkt im Kopf.
wegen Buffy?
Nee, wegen, ganz doof, wegen He-Man. Der neuen He-Man-Serie gab es das auch. Da wurde auch Preternia gezeigt, also der Himmel von Eternia quasi, und da gab es auch einen Weg aus dem Himmel wieder zurück in die normale Welt zu kommen.
Okay.
Es gab aber auch
Also.
einen alten Film, in anderen Filmen noch. Wie ist da deine Meinung zu? Glaubst du, da würde es einen Weg geben, die Leute aus Valhalla wieder rauszuholen, wieder zurückkehren?
Also ich habe das noch nicht vernehmen können, dass jemand aus Valhalla so freiwillig zurückgekehrt ist. Deshalb bin ich da gespannt, aber ich fand, es war auch eine gute Sache, Jane Foster so rauszuschreiben. Ne? Dass ihre Geschichte ist erzählt, mit allen Höhen und Tiefen. Ich denke, man sollte manchmal auch Sachen, Leute einfach instant, weil wie alt wird Natalie Portman sein, wenn jetzt der nächste Thor rauskommt? Wie viele Jahre? So, irgendwann mal muss man auch den Cut dann machen, ne?
Ich könnte mir noch eins vorstellen, dass man quasi das Valhalla so ein bisschen wie so ein Orakel einbauen könnte, als Ratgeber oder so für Thor noch.
Ja,
Vielleicht.
das könnte man vielleicht machen. Ich bin eh gespannt, wo es die Figur Thor hin verschlägt, weil er jetzt auch mehr Filme hat als jeder andere einzelne Marvel-Held. Mal gucken, was da in der Zukunft noch passiert. Ja, mal sehen.
Ja, da haben wir über Thor gesprochen. Wollen wir Thor doch mal, bevor wir nochmal fazitmäßig drüber sprechen, wie wir insgesamt fanden, wollen wir mal in unsere Rangfolge einbauen. Beim letzten Mal, als wir über einen MCU-Film gesprochen haben, war es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und wir hatten die Reihenfolge auf den letzten Platz die Eternals, auf dem Platz davor Shang-Chi. Dann kommt Spider-Man No Way Home und auf Platz 1 Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wo würdest du Thor einordnen?
Gleichsetzen mit Shang-Chi.
Ich würde ihn sogar noch minimal über Shang-Chi, aber aus dem einfachen Grund, weil ich hier bei den Schlachten nicht diese Matschmonster hatte. Bei Shang-Chi hat mich das echt gestört, dass man teilweise dieses Matsch-CGI hatte. Und hier hast du halt am Ende wirklich den großen Kampf gegen den Gorr als Gegner. Und das fand ich dann deutlich cooler.
Ja, kann man auch so sehen. Ich fand einfach, warum ich das mit Shang-Chi gleichsetze, ich fand, Shang-Chi ist Geschichte an sich sehr interessant und auch mit den Mandarinen sehr gut aufgebaut. Und da war mir die Rollenverteilung, da war sie klarer und deutlicher. Und ich fand nicht, dass der Bösewicht eigentlich nicht so böse ist. Das hat mich sehr aus der Geschichte rausgebracht, weil was hat Gore so Schlimmes getan? Also, was
Stimmt,
ich
ja.
gesehen habe, so, ne? Deshalb ist es, fand ich da schon. Also da fand, wie gesagt, da kann man gleichsetzen. Kann man.
Ich fand den Bösewicht in Shang-Chi, der war halt deutlich mehr auf der bösen Seite quasi irgendwie. Aber ich fand den trotzdem deutlich schwächer als Gore.
Ja, doch, natürlich. Also ich fand, also Christian Bale, das muss man nochmal an der Stelle sagen, hat als Dor, ach, als Dor vor allen Dingen, als Gore absolut, absolut abgerissen, muss man ehrlich sagen. Das war eine sehr gute Leistung.
Weißt du, wie gerne ich es hätte, dass wenn irgendwann mal das MCU zu Ende geht, dass dann quasi hier der Tod oder Lady Tod als letzter großer Endgegner auftaucht und nochmal die ganzen großen Antagonisten als Supertruppe gegen die dann existierenden Avengers stellt, als Finale des MCU und wir dann nochmal Gore zurückkriegen.
Das wäre cool. Ich bin eh gespannt, wann das Finale des MCU kommt, ob wir es erleben. Aber so, wenn man sich zum Beispiel jetzt anguckt, wie die Kinozahlen von Thor eingebrochen sind, so, MCU muss liefern. Ne? Das ist leider jetzt, sie haben sich damit in den Fuß geschossen, dass alle Minimum Infinity War oder Endgame-Qualität erwarten. Auf Dauer, sonst. Es kann sich auch schnell wenden. Ich bin sehr gespannt.
Das ist genau das Problem gerade. Du hast eine hohe Messlatte gelegt und jetzt wirst du immer wieder daran gemessen. Und das wird jetzt schwierig.
Ja.
Eigentlich müsstest du als Zuschauer sagen, mit jeder neuen Phase fängt es wieder von vorne an. Dann muss man
Ja,
wieder neu einmessen.
genau. Also, das ist ja auch so, dass es bei den Comics, du kannst das ja sonst nicht aufrechterhalten. Sonst hätte ich als Kind Herzinfarkte erlitten. Bei der Spannung, die die Geschichten hatten, und so, du musst ja immer wieder mal der Down-Phase und Phase 4 ist eigentlich eine Down-Phase, wo neue Charaktere vorgestellt werden können. Aber durch Covid hat sich das Ganze, hat die Phase 4 sich auch einfach verlängert.
Ja, das ist natürlich auch tragisch. Normalerweise wären wir, glaube ich, schon 4 Filme weiter, rechnerisch, als wir gerade
Richtig.
sind.
Richtig. Und das macht, das ist das Ganze, was das so zäh macht, weil wir auch noch Covid in den Knochen haben und vielleicht, also ich glaube zwar nicht mehr Lockdowns und derartigen Dinge, aber wir
Glaube ich auch
werden
nicht.
wieder eine verstärkte Maskenpflicht und alles haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir waren in einer globalen Pandemie, die uns monatelang gezwungen hat, einfach zu Hause zu bleiben.
Ja, damit haben wir unseren Abschluss zu Thor Love and Thunder. Dein finales Fazit, wie fandest du es?
Das ist ein guter Film. Das ist ein guter Film. Ich kann diese extreme Kritik im Internet nicht verstehen, teilweise so, aber ich fand, der hat mich durchweg unterhalten. Ich habe herzhaft gelacht und habe mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht mit den Szenen wie Jane Fosters Tod und Gores gesamter Arc ist so traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass er Göttern vertraut hat, seine Familie dadurch verloren hat und am Ende seiner Familie wieder das Leben schenken konnte, seiner Tochter, aber nicht Teil dieses Lebens sein durfte. So. Fand alles super. Auch Chris Hemsworth hat abgeliefert, war alles super.
Ich habe gerade noch was viel, viel Cooleres eingefallen am Ende, weil am Ende war Gore ja quasi so ein bisschen, im Grunde ist er nicht als Böser rausgegangen, nicht als Böser gestorben, ne? Finde ich jetzt. Du könntest ja auch sowas bringen, wenn du wirklich den großen ersten Symbionten bringst, dass du Gore nochmal zurückbringst als Gegenspieler, so ein bisschen so als Anti-Helden, das wäre auch cool.
Ja, also ich bin eh gespannt, wie sie das Ganze erklären werden, weil wenn sie das Necro-Sword da haben, Gore da haben, dann muss ja Null zwangsläufig kommen, aber Null kam auch erst 30 Jahre fast, nachdem Venom erschaffen worden ist. Also das muss man, also diese ganze Mythologie ist sehr, sehr, sehr neu. Das ist nichts, was von Anfang an, ja, die Symbionten sind so und das kam erst nach und nach.
Okay. Ja, sind wir gespannt drauf. Und damit schließen wir unseren Tour. Love and Thunder Podcast. Schön, dass ihr wieder alle zugehört habt. Denkt dran, bei uns gibt es immer wieder Marvel-Content und auch Filme, je nachdem, was wir gerade gesehen haben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen habt, immer in die Kommentare damit. Und Andy, dir nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich bin immer sehr gerne dabei und freue mich schon auf die Filme, die wir in Zukunft besprechen werden.
Das tue ich auch. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut. Bis dahin.